Bis vor kurzem haben wir ja das Thema gehabt, geistliche Dienst, geistliche Gaben, um wirklich ein Tool zu schaffen, um zu wissen, ein Stück weit, wie wir und wie andere funktionieren und wo unsere Stärken und Schwächen sind und wo wir an uns arbeiten können. Und das ist eigentlich für mich eine Art wie ein Grundlagenthema. Und ich das Gefühl habe, dass ich wirklich helfen kann, dass wir verstehen, eben, wie wir funktionieren, warum die Leute anders reagieren als ich, warum die Leute so reagieren und wie man kann ihnen helfen, wie ich selber darauf achten kann, dass ich solche Reaktionen unterbinden kann, bzw. bremsen, wenn sie nicht positiv sind, oder warum dass ich ja, so und so reagiere. Und in einer relativ gleich darauf ab, irgendwie das Gefühl hatte, ja, jetzt, wenn wir schon Grundlagen haben, die doch irgendwie das Thema aufgreifen, schlussendlich, wie kann ich im Reich Gottes einen Platz bekommen. Warum das? Ich denke, wir haben ja gelesen, gerade im Epheser, wo die Gaben kommen, was nachher kommt. Das Ziel ist, damit jeder aufgebaut wird zu dem, was möglich ist bei ihm. Und für mich ist das Gleiche schlussendlich, wie bekomme ich einen Platz im Reich Gottes, wo dem entspricht, was ich kann. Oder wie werde ich mehr und mehr zu dieser Person, die der Herr für mich geschaffen hat, das ist für mich 1:1. Das ist genau das Gleiche. Und ich habe mir dann einmal auf einem anderen Blatt aufgeschrieben, was wir alles gerade für Stufen in Sinn kommen in diesem Zusammenhang. Wenn wir irgendwie wirklich einen Platz im Reich Gottes auf die einen Seite und auf die andere Seite mehr und mehr zu jemandem werden wo der ganz ist. Ich sage das bei uns so, also, das Gefühl, wir sind alle ein bisschen kaputt. Das ist einfach so, das ist auch keine Katastrophe, das ist einfach unser Zustand. Der Herr will einfach, dass wir gesunden. Und gesunden, mehr und mehr zu einer Persönlichkeit werden und einen Platz im Reich Gottes finden, geht alles Hand in Hand. Weil ich glaube nicht, dass man auf eine gesunde Art und Weise Persönlichkeit kann werden kann, ohne dass der Herr an ihm arbeitet. Das ist meine Überzeugung. Weil er weiss bestens, was für eine Persönlichkeit er vorgehabt hat. Und Persönlichkeit für mich ist jemand, nicht jemand, der eigenartig ist. Ich sage es jetzt absichtlich so. Es gibt ja auch Haufen eigenartige Persönlichkeiten. Und wir gehören auch ein Stück weit dazu, wir sind vielleicht ein bisschen weniger auffällig als andere, oder? Eigenartige Persönlichkeiten. Und dann gibt es einzigartige Persönlichkeiten. Und das ist für mich schon ein Unterschied. Und mein Wunsch, mein Ziel für mich und für uns alle ist, dass wir einzigartige Persönlichkeiten werden, nicht eigenartige. Schließlich denke ich, ist die Idee vom Herrn nicht gewesen, dass wir Menschen werden, die primär anecken oder abstoßen oder irgendwie auffällig sind in einem schrägen Sinn. Sondern sein Ziel war, dass wir interessant, attraktiv und auffällig im positiven Sinn werden. Und das ist im Herrn sein Plan. Weil ich glaube, wir merken auch, wenn wir rumschauen in dieser Welt, uns fallen Persönlichkeiten, gute Persönlichkeiten, gute Charaktere fallen uns wirklich auf. Und ich kenne auch nicht übermässig viel von denen, sagen wir es mal so. Ich kenne Haufen Leute, die irgendwie einzigartig sind, im Art von einer Eigenartigkeit, aber dann weisst du ganz ehrlich, es hat so viele Ecken und Kanten und Sachen, die wirklich schräg rüberkommen, die sie wirklich anstehen. Und anstehen nicht unbedingt, weil sie eine Persönlichkeit sind, sondern weil sie irgendwie schräg sind. Ich glaube, das kennen wir alle bestens. Wir kennen so Leute, wir kennen Haufen so Leute, die fallen einem auf. Meistens negativ als positiv. Und ich denke, das andere ist möglich. Und es soll das Ziel sein, dass wir positiv auffallen. Es wird immer Leute geben, die Schwierigkeiten haben mit dem. Das ist klar. Und für die sind wir negativ. Aber die sind kein Maßstab. Das ist wichtig. Einer meiner Lieblingsverse, ich werde einfach noch eins zitieren, ist Apostelgeschichte 2,47. Das heisst, sie waren täglich zusammen und einfach lesen, nichts anderes. das ist für mich ein Stück weit eines der Ziele, oder? Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern. Mal schauen, wie weit das mit der Hinsicht noch kommen. Hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Der zweite Vers 47, und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Das ist so meine Vorstellung. Das ist so meine Vision. Das ist das, was ich mir wünsche für uns alle. Dass wir Wohlwollen finden beim Volk. Dass wir den Herr loben und dass täglich Menschen zum Glauben kommen, die der Herr kann finden. Und das ist mir durch das so wichtig, dass ich wirklich sagen, das ist nicht ein frommer Wunsch. Wir sollen nicht fromm werden, wie wir uns das zum Teil klassisch vorstellen. Wir kennen Leute, die sind wirklich gut drauf und die sind nicht fromm. Sondern die sind nicht fromm. Ich denke, mein Pastor, der ist jetzt definitiv kein frommer Mann, so wie ich mir das früher vorgestellt habe. Überhaupt nicht. Aber der ist gut getroffen. Oder auch andere, auch Matthias oder so, die sind nicht fromm in diesem Sinn. Und ich glaube, ich bin überzeugt, dass wir wirklich zu Menschen können werden können, die interessant sind, die aufrichtig sind, die Persönlichkeiten werden, aber nicht schräg überkommen schlussendlich. Und denke, das ist das Ziel. Das ist das, was der Herr will mit uns. Und die nächsten paar Mal, ich weiß nicht, wie lange es wird gehen, wird die so ein bisschen eine Art wie Teile von dem aufzeigen, damit wir dorthin kommen. Und anfangen möchte ich mit etwas, was absolut zentral ist. Das ist das Zentrum und um das herum kommen wir nicht. Ich lese Micha 7, 18 und 19. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und lässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind, von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Er wird sich uns wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Wo ist so ein Gott? Das ist das Zentrum, der Gott. Und an dem geht nichts vorbei. Und dort fängt es an. Und ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, wo ich denke, wo wirklich wichtig ist. Und ich will den ein bisschen ausdiskutieren über die nächsten paar Minuten und dann bewusst den Gott, den ich jetzt hier angeschnitten habe, noch einmal mit ein paar Bibeltexten definieren, ein Stück weit. Jeder glaubt an etwas. Jeder. Es gibt niemanden, der an nichts glaubt. Gibt es nicht. Und das wirklich noch ein bisschen anschauen, was das heisst. Wir glauben primär an Gott. Ich sage es bewusst primär. Das dann noch ein bisschen ausführen. Andere Menschen glauben an Buddha, an Allah, an Mohammed, an wer auch immer. Und die aufgeklärte westliche Welt glaubt auch etwas. Es muss man niemand sagen, er glaube nicht an etwas. Jede Welt hat jeder ein Glauben an irgendetwas. Und ich denke, in der westlichen Welt ist mehr und mehr der Glaube an das Individuum da. Und viele sagen so, ich glaube nur, was ich selber gesehen habe. Die glauben auch etwas, definitiv. Du kannst nicht an nichts glauben, das geht gar nicht. Wir sind als Menschen schon geschafft, dass wir etwas glauben. Und viele glauben sich selber. Und darum haben natürlich die verschiedensten Religionen, die da Gott im Mensch definieren und so weiter, natürlich auch entsprechenden Aufschwung. Schließlich glaube ich auch ein Stückchen an mich selber, als Gute nicht mehr, oder? Hilf dir selbst, da hilft dir Gott. Es gibt auch Haufen so Schlagwörter, oder? Und das geht auf dich zurück. Das heisst, du glaubst dir selber, dass du es kannst. Und dir selber, was ist denn das? Deine eigene Stärke zum Teil. oder deinem eigenen Verstand oder deiner Intuition. Irgendetwas glaubt jeder. Und jeder hat einen Gott. Jeder hat einen Gott. Aber nach, lange nicht jeder Gott ist der Gott, den ich heute wirklich definieren will. Und wenn ich sogar ein bisschen in meine Bude rumschaue, denke ich, ist ein grosser Gott in meinem Geschäft ist der Verstand. Zu wissen. Wissen ist Macht. Ein Haufen Schlagwörter. Und mein Wissen ist mein Gott und ich will mein Wissen vermehren. Und zum herausfinden, an was dass wir glauben, gibt es eine ganz einfache Methode. Dem, wo wir dienen, dem glauben wir. Und wenn ich meinem Verstand diene, dann glaube ich meinem Verstand, dann ist mein Verstand mein Gott. Und so werden wir auch relativ gleich sehen, was Menschen für Götter haben. Oder vielleicht auch bei uns selber noch sehen, was wir für Götter haben. Und jetzt, ja, das ist ein gesundes Leben. Teil. Ihr Gott ist dir Bauch, ist auch so etwas Interessantes, oder? Steht auch irgendwo da drinnen. Und dem wo wir wirklich dienen, das ist unser Gott. Das ist mir wichtig. Und das kann auch Angst sein. Das kann sehr gutes Geld sein. Jesus selber mehrmals erwähnt. Oder? Man hat gesagt, man kann nicht zwei Herren dienen. Gott und Mammon, entweder oder. Und dort bei diesen Göttern schlussendlich scheiden sich Geister. Übrigens am Lesen von 2. Könige. Und vor allem im Teil Israel, wo Juda schon abgespalten war, sind immer wieder andere Götter ein Thema gewesen dort. Und zwar meistens Götter und Götzen von den Nachbarländern. Und von den anderen Völkern. Und dort ist gerade jetzt, kurz bevor Israel wirklich gefangen genommen worden ist, ist dort eine interessante Formulierung gewesen. Sie sind nicht ungeteilten Herzens bei ihrem Gott gewesen, sondern hatten Gott gehabt und auch noch andere Götter. Das heisst, sie hatten verschiedene Götter gehabt. Und darum habe ich vorhin gesagt, wir glauben primär an Gott. Wir nennen das auch so. Was, dass wir denn wirklich glauben, das müssen wir selber am besten. Wir glauben an Gott, aber wir glauben an andere Sachen auch noch. Und ich selber bin dort auch immer herausgefordert, dass ich meine Prioritäten richtig setze. Und meine Prioritäten sind lange nicht immer wichtig. Manchmal ist mir das Geld wichtiger oder das Ansehen wichtiger oder der Ruf wichtiger als Gott in dem Sinn, wo ich mir mehr Zeit nehme, wenn ich mehr Geld könnte verdienen oder wenn ich mein Ansehen könnte verbessern könnte oder was auch immer in den Gedanken. Nicht, dass ich dann zu einem grossen Teil dieser Hinsicht arbeite, aber das ist die Gefahr, die sie immer geben. Und dort denke ich, ist das Zentrum, für das man wirklich jemand werden kann, der einen Unterschied macht. Und das ist eine Entscheidung. Und die ist jedem freigestellt natürlich, oder? Ich merke einfach, alles andere, was irgendwie dran hängt, das vergeht. Das ist wirklich so. Es zerrinnt irgendwann zwischen den Fingern. Geld hat man sowieso nie genug, das kennen wir glaube ich alle. Wissen kann man auch nie genug haben. Es gibt immer wieder einen, der etwas weiss, was du nicht weisst. Und Ansehen gibt es auch solche, die beliebter sind als einem selber. Und das ist einfach so etwas. Und ich merke, wenn ich auf diese Pferde setze im Wettrennen, dann verliere ich. Und ich weiss auch, ich habe gesagt, die Buch ist die Gott, es kann das Aussehen sein, nicht das Ansehen, sondern das Aussehen. Und das ist, denke ich, etwas, wo heute in der Öffentlichkeit ein grosses Thema ist. Oder? Wie sehe ich aus? entspreche ich dem Ideal oder entspreche ich dem Ideal nicht. Und wenn ich darauf herarbeite, dann ist auch das mein Gott. Und es tut mir wichtig, dass wir das wirklich wissen. Es gibt kein Neutrum. Jeder hat irgendetwas, was er ihm dient. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Und wenn wir verschiedene Sachen dienen, denke ich, kommt genau das zum Tragen, was in diesem Epheserbrief steht, nach diesen Diensten, oder? Damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von einem jeden Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen. Das ist doch schlussendlich genau das. Ich lasse mich von allerlei Sachen wieder in eine Orientierung bringen. Sei es eben ein guter Ruf. Das ist mir wichtig, der gehört dazu. Ich werde mir irgendwann noch dazu kommen. Aber das ist nicht das Primäre. Sie haben Wohlwollen gefunden beim Volk. Also haben sie einen guten Ruf müssen haben, sonst bekommst du nicht Wohlwollen vom Volk. Das geht einfach nicht, sorry. Aber das war eine Konsequenz davon. Oder Reichtum. Sie sind nicht alle reich geworden, aber sie haben immer genug gehabt. In den Sprüchen heisst es so gut, ich habe noch nie gerecht gesehen, dass müssen arbeiten, für das er nichts zu essen gehabt. Das haben wir auch so geschrieben. Und so ist dann wirklich die Frage, wo wir den primären Fokus legen, von dem her. Und ich habe den Faden verloren. Ja. Matthäus 6,33 ist ein uralter, bekannter Vers und ich will den wieder einmal bewusst nicht fromm formuliert wissen, sondern als eine Motivation vom Herr her, dass wir wirklich am richtigen Ort anfangen. Jesus sagt dort in der Bergpredigt, wo es um Schätze sammeln und Sorgen geht. Ich glaube, das kennen wir alle bestens. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles zufallen. Und vorher redet er von Anlegen und Essen und Trinken und weiss nicht was allem, oder? Und zwar schöne Kleider, nicht nur ein bisschen, oder? Und ich glaube nicht, dass er das so wie ich es mehr verstehe, glaube ich nicht, dass er das mit einem Mannfinger gesagt hat. Weil Jesus hat selten mit dem Mannfinger geredet. Wenn er mit dem Mannfinger geredet hat, dann zu den Pharisäern. Da redet er aber nicht zu den Pharisäern. Sondern er sagt dort, hey, trachtet doch nach meinem Reich zuerst und meiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch das alles, was ihr unbedingt wettet, auch dazukommen. Oder? Und darum denke ich wirklich, dass es so wichtig ist, wenn wir uns überlegen, wo wir her wollen mit unserem Leben, dass wir am richtigen Ort den Pflock einschlagen, als Ausgangspunkt. Immer wieder neu. Und das ist bei Gott. Und Gott ist der. Gott ist der, der uns das geben kann, wo unser Herz sich wirklich danach sehnt. Und ich werde jetzt noch ein paar Versen lesen, wo der Gott, gerade im Zusammenhang mit dem, wo er ist, primär für uns, beschreibt, damit wir ein bisschen sehen, auf was wir uns wirklich einlassen. Das tut mir wichtig. Es ist mir wirklich zentral, dass wir sehen, mit was für einem Gott dass wir hier als Zentrum rechnen wollen. Das sind nur ein paar wenige Verse. Es gibt natürlich in der Bibel mega, mega viel in diesem Zusammenhang. Aber ich will einfach ein paar lesen, die ein bisschen in die Richtung gehen, wo ich denke, wo mir wichtig ist von dem her. Oder? Der 2. Korinther 3 ist so ein Abschnitt, das ist ein Paulus-Stil, ist etwas kompliziert geschrieben. Und dann redet er von Herrlichkeit, von dem neuen Leben, das Gott durch Jesus Christus für uns geschaffen hat. Und vergleicht so mit dem Mose, dem Alten, der anderen Herrlichkeit, die Mose erlebt hat, als er auf den Berg Sinai gegangen ist. Und das Volk Israel oben runtergekommen ist und nicht anschauen konnte, dass er eine Decke über sein Alitz tun musste, dass das Volk nicht gesehen hat. Von dem her. Oder? Da schreibt er dort nachher, Vers 9, denn wenn das Amt, das zur Verdammnis führt, Herrlichkeit hatte, es ist ja so schlussendlich so schlimm, dass es ist, der Mose ist oben runtergekommen, in dieser Herrlichkeit, und hat Gesetzestafeln gebracht. Und aufgrund von Gesetzestafeln hat man gewusst, dass richtig was falsch ist. In dem Sinn. Weil ohne Gesetz hat man ja keinen Maßstab gehabt. Und mit dem Gesetz ist dann das gekommen, wo er gesagt hat, jetzt hast du daneben gehauen. In dem Sinn eben die Verurteilung oder die Verdammnis für die Tat oder was auch immer. Darum hier schreibt er das so. Denn wenn das Amt, das zur Verdammnis führt, Herrlichkeit hatte, wie viel mehr das Amt, das zur Gerechtigkeit führt, überschwängliche Herrlichkeit. Ja, jede Herrlichkeit ist nicht für Herrlichkeit zu achten gegenüber dieser überschwänglichen Herrlichkeit. Denn wenn das Herrlichkeit hatte, was aufhört, wie viel mehr wird das Herrlichkeit haben, was bleibt. Weil wir nun solche Hoffnung haben, sind wir voll grosser Zuversicht. Oder? Und das ist der Gott. Der Gott hat so eine Herrlichkeit geschaffen für uns. Dass der Paul kann sagen, wenn wir so eine Hoffnung haben, sind wir voll grosser Zuversicht. Nicht nur ein bisschen, oder? Sondern wirklich haben Motivation, haben eine Begeisterung, haben eine Gewissheit, das ist eine gute Sache. Weil man sieht, dass die Herrlichkeit, die der Herr für uns parat hat, etwas ist, das alles übersteigt. Das ist das, was der Korinther so mitgeben will, von dem her. Das ist der Gott, der die geschaffen hat. Andere Texte im Zusammenhang mit was für einem Gott, dass wir am Schaffen sind. Offenbarung 1,8. Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Der Gott, den wir hier als Zentrum definieren, der ist einfach. Er ist da gewesen, er ist hier und er wird kommen. Und bei ihm ist es nicht so, dass das ganze Leben sich ständig verändert. Alle gute und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Er ist immer gleich. Und er verhält. Hebräer 12,2 steht, und das ist der Hebräer hat da nicht nur ein einfaches Leben gehabt, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen, alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Lasst uns aufsehen zu Jesus. Wenn wir bei Jesus und bei Gottes Zentrum einschlagen, er ist der, was macht. Und ich glaube, wir haben selber immer wieder gemerkt, dass wenn wir uns auf uns selber verlassen, es ist nicht unbedingt eine zuverlässige Quelle. Oder? Wir haben ziemlich Schwierigkeiten, wenn wir uns auf uns selber verlassen wollen. Und darum wirklich den Gott als Zentrum nehmen. Und die meisten oder alle hier haben angefangen mal mit dem Herr. Und für die, und ich brauche das auch immer wieder, es ist ja nicht so, dass ich es im Griff habe. Philipper 1,6 steht, schon ein ganz bekannter Vers. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Auch hier wieder, vorher hat es geheißen Anfänger und Vollender, auch hier wieder, Gott und Jesus Christus sind die, die unser Leben gestalten. Und sie werden es richtig fertig machen. Und ich glaube, wir haben genug Beispiele, wo wir so mal, wo wir sehen, dass wenn Menschen ihre eigene Kraft versuchen, ihr Leben zu definieren, dass es einfach in die Hose geht. Und ich merke, ich brauche jemanden, der mich definiert. Und mir sagt, wie es gut läuft. Und die Entscheidung, die merke ich, die ist nicht nur für mich, die ist für uns alle zentral, wenn wir wirklich wollen, weiterkommen. Wenn wir zufrieden sind mit dem, was wir haben, und dort bleiben hocken, wo wir sind, dann, weil es uns ja nicht so schlecht geht, dann halt. Wir leben ja. Und ich sage nicht, dass es schlimm ist, das ist mir ganz wichtig. Man kann gut sagen, mir reicht, was ich habe, und ich bin ja zufrieden von dem her, und es geht mir ja nicht schlecht. Das ist jedem freigestellt. Ich weiss einfach, dass der Herr mit uns andere Pläne hätte. Als nur einfach so ein normales Leben. Ich werde noch ein paar Texte einfach lesen, die ein bisschen beschreiben, wer der Gott ist und wie er für uns ist und was er für uns bereit gemacht hat. Und einer von meinen Lieblingstexten, und denke, das ist ein Text, den ihr euch gut merken könnt, wenn ihr mal ein bisschen darüber nachdenken wollt, wie Gott ist und was er alles gemacht hat, gerade für das, was er für uns bereit hat, in Epheser 1, ganz etwas Interessantes. Paulus, ein Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segeln im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er unsere Welt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in seiner Liebe. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte. Um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wiegt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor in Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welches das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euch in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reichlich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der ihn Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und hat alles unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Er redet hier ein Kapitel lang nur von der Herrlichkeit vom Herrn. Wie gross das er ist und wie er das für uns gemacht hat. Dass wir die Herrlichkeit, die Kraft, das Erbe und die Hoffnung und all das wirklich können in uns innen tragen. Und da redet er wirklich über, der Paulus schreibt hier das,
was Gott für uns will. Er hat durch Jesus Christus für uns ein Leben parat, wo weiss, was kommt da vor? Wie Geister Weisheit und Offenbarung ihn zu erkennen. Reicht die Herrlichkeit, das ist eine überschwänglich grosse eine Kraft. Die Macht seine Stärke bei uns wirksam wurde. Der Heilige Geist das Unterpfand, erlöst, von der Sünde befreit. Wenn der Text wird auseinandernehmen, was da alles ist, was der Herr für uns gemacht hat und für uns parat hat, das schlägt es die Hingere. Da ist einfach alles drin, was wir brauchen, für das wir wirklich einfach können leben. Es fängt an mit der Erlösung und hört auf mit der Herrlichkeit, wo wir umher da haben, in Ewigkeit. Und alles, was dazugehört, ist drin in diesem Kapitel. Einfach das, alles, was der Herr für uns machen will. Weil er eben ein anderer Gott ist als unser Bauch oder unser Verstand oder unser Wissen oder der Allah oder der Mohammed oder wer auch immer. Weil er eben ein Gott ist, der für uns ist. Ja, und wenn ich. Das Kapitel kommt mir auf viel in Sinn. Wenn ich mir überlege, wer Gott ist und was er für uns will. Dort ist so viel drin, von dem drin, was der Herr wirklich für uns will. Und das schreibt der Epheser. Und ich habe mich schon gefragt, warum der Epheser das schreibt. Das klingt ja so, wie der Epheser wirklich eigentlich noch so, ja. Gut drauf sind, wenn wir da lesen, da auf Vers 15, 16 so lobt. Wenn wir aber dann schauen, was aus den Epheser geworden ist mit der Zeit, was die Gemeinde für einen Zuspruch oder für eine Message überkommt in der Offenbarung, ist sie nicht ganz so souverän. Weil ihnen eben dann schlussendlich etwas dazu ist, was eine Gesetzlichkeit nennt. Und gleich ist der Epheser, das Kapitel vom Epheserbrief, das 1, da ist einfach wirklich ein Text, wo eigentlich gar nichts von diesem Thema beinhaltet. Weil beim Herrn aber keine Gesetzlichkeit ist. Das ist wichtig. Beim Herrn ist ein Haufen anders. Beim Herrn ist... Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Aber das ist das, was der Herr will. Und ich für mich weiss, ich muss immer wieder dorthin, weil sonst komme ich irgendwo auf eine andere Furzidee, was ich gerne will, als Richtung und als Orientierung. Und ich muss immer wieder so Texte lesen, dass ich weiss, wo wirklich das Zentrum ist, wo gut definiert. Wo wirklich für mich eine Grundlage gibt, wo ich genau weiss, was für hat. Das ist etwas, da ist echt Stoff dahinter. Das ist nicht nur so irgendetwas, was Larifari-mässiges. Da kann ich mich drauf verlassen. Und wir merken das dann auch immer wieder, wenn wir zurückschauen, dass wir auf das können verlassen von dem her. Oder? Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Trübsal. Damit ihr auch trösten könnt, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Christen, von Gott. Und dann ist das dritte Thema, Barmherzigkeit, Gnade, Trost. Einfach Sachen, die wir Menschen einfach brauchen. Und wenn es um das Thema geht, gibt es noch ganz einen anderen guten Abschnitt, das ist Psalm 103. Psalm 103 ist...
ein Barmherzigkeitspsalm, den ich für mich immer wieder lesen muss, weil ich mich verschiedensten Orten wiederfinde, nicht unbedingt in der positiven Situation, sondern in der negativen, die darin beschrieben ist, oder? Ich darf den noch lesen, dann lese ich keine Texte mehr aus der Bibel, genug gewesen. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer harten, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich dein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist einem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Städte kennt sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind, bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Herrscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobe den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele.
Das ist unser Gott. Das ist so, wie er mit uns umgeht. Und dort will ich mein Zentrum setzen. Weil ich weiss, das ist das, was er hat. Das ist das, was mir gut tut. Ein Gott, der gnädig und barmherzig mit mir ist. Und genau, ich finde das so gut, denn er weiß, was für Gebilde wir sind. Er kennt es. Er weiß, wie wir sind. Er weiß, dass wir wirklich seine Gnade nötig haben. Dass wir es einfach nicht im Griff haben. Aber er handelt eben nicht so mit uns, wie wir es eigentlich verdient hätten. Das ist eben so ein ganz, ganz grosser Unterschied zu den meisten anderen Göttern. Beziehungsweise zu allen anderen Göttern. Weil alle anderen Götter hinterlassen irgendwo ein Manko. Es fehlt einfach irgendwie, wenn wir es wie einen anderen Gott abstützen. Aber nicht hier. Nicht bei Gott selber. Er ist der, der eben genau das, was uns fehlt, umdreht und uns das gibt, was wir brauchen. Und wenn ich im Reich Gottes oder in meinem Leben, das tut mir wichtig, ist eigentlich auf eine gute Art Synonym, wenn wir das mehr und mehr lernen, verstehen, wirklich weiterkommen, dann ist das immer wieder unser Bezugspunkt, immer wieder unser Anfang, immer wieder unser Zentrum. Der Gott. Der Gott, das ist unsere Grundlage. Auf so einem Gott können wir aufbauen. Und bei so etwas können wir anfangen. Ein Gott, der einfach wirklich gut meint mit uns. Und gute Pläne hat für uns. Ich merke immer wieder, ich denke, häufig auch, ja, aber meine Pläne sind doch auch nicht so schlecht, oder? Sie passen nicht mehr in die Gesellschaft rein. Ja, die Gesellschaft ist leider ein schlechter Maßstab, aber... Das Interessante ist, wenn man den Plan vom Herrn nachgeht, ist es nicht so, dass er unsere Gesellschaft normalerweise in ein schiefes Licht stellt. Das ist interessant. Ich weiß noch, so wie ich früher in dem Ganzen war, habe ich immer das Gefühl gehabt, ja, wenn ich mit Gott unterwegs bin, dann bin ich in dieser Welt absolut abgeschrieben. Das ist nicht wahr. Das ist mir ganz wichtig. Das ist überhaupt nicht wahr.
Das ist so eine schräge Logik, die irgendwo mal reingekommen ist, wenn man gewisse Sachen interessant interpretiert hat. Oder weil sich irgendwie ein Stück weit in gewissen Punkten einfach davon wegentwickelt hat. Jesus, als Jesus auf dieser Welt war, hat schon Leute gehabt, die Schwierigkeiten gehabt mit ihm. Logisch. Aber es hat vor allem Leute gehabt, die ihm wirklich nachgesäckelt sind. Sie haben nicht alle gleich lang gehabt. Es hat Leute gehabt, die dann irgendwann das Interesse verloren haben, beziehungsweise die Anfechtung nicht durchtragen wollten. Und gleich sind sie eigentlich absolut fasziniert von dieser Person. Und so merke ich, ich will wirklich mein Gott als Zentrum sehen für das, was darum geht. Und wenn ich es mache, dann bin ich, und das ist interessant für mich, das merke ich, das kann ich fast tagtäglich beobachten, dann bin ich zufriedener. Das ist etwas, was ich wirklich merke, was mir extrem auffällt. Wenn ich mich nicht definiere am Morgen, das ist bei mir etwas Wichtiges, einfach bei anderen ist es vielleicht weniger wichtig, wenn ich mich nicht definiere am Morgen, sondern einfach so in den Tag rein, das gibt immer ein Kult. Am Abend bin ich unzufrieden und ungeduldig und was auch immer. Es ist einfach nicht der Tag, wo ich merke, wo irgendwie eine Grundlage hatte, oder? Wenn ich mich am Morgen definiere, wie das auch immer mal aussehen mag, sage ich es absichtlich so, dann merke ich, okay, ich habe irgendwo wirklich einen Pflock eingeschlagen und gesagt, einen Pflock wollte ich haben. Und wenn ich einen Pflock habe, dann habe ich eine Sicherheit und eine Stabilität. Und mit dieser Stabilität lebt es sich einfach wirklich anders. Es sind wirklich zwei Paar Schuhe. Das eine Paar Schuhe ist mega bequem, das andere drückt wie eine Mauer. Und so merke ich, ich brauche den Bezug, ich brauche das Zentrum, ich brauche die Definition, dass Jesus Christus und Gott, dass die wirklich die Mitte sind. Und wenn ich das mache, dann ist der Tag, dann ist das Leben einfach anders. Und das hat seine Gründe, der Gott, der kennt uns. Und der weiß ganz genau, was wir brauchen. Und dort können wir anhängen. Gott verlangt das nicht von uns. Das ist wichtig. Und mir so wichtig, das Trachten zuerst ist nicht ein Verlangen, sondern ist ein Zuspruch. Trachtet zuerst nach meinem Reich. Setzt mich ins Zentrum. Weil ich mich entschieden habe, Selbstschluss für euch zu sein. Und wenn ihr das macht, dann werde ich euch das geben, was ihr braucht. Und noch viel mehr. Das ist sogar noch auf der Bühne, die lassen wir jetzt weg. Wer sich auf Gott verlässt, wird nicht schande werden. Amen.